Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 296. Dr. Klaus Hartmann. Die Energiewende ist eine Menschenwende. Was haben ein Elektrodenheizkessel, German Angst und ein Stehzeug gemeinsam? Ja, sie alle spielen eine Rolle, wenn Professor Dr. Klaus Hartmann erklärt, warum die Energiewende vor allem eines ist, eine Menschenwende. Klaus ist Professor für nachhaltige Energieversorgung, Speaker und Berater für Energiewende und Transformation. Klaus Hartmann bringt technische Expertise, wirtschaftliche Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die menschliche Seite von Veränderung zusammen. Seine zentrale Botschaft lautet, die Energiewende ist eine Menschenwende, denn neue Technologien alleine verändern noch nichts, wenn Menschen ihnen nicht vertrauen. Wenn sie Verantwortung nicht übernehmen oder aus Angst vor Fehlern nicht ins Handeln kommen. In diesem Gespräch geht es um Akzeptanz, Perspektivwechsel, Mut, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und die Frage, wie wir große Transformationen verantwortungsvoll gestalten können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erfolg braucht Verantwortung. Ich frage mich einfach an dieser Seite, was haben alle Elektrodenheizkessel, German Angst, Stehzeug und ein Landwirt gemeinsam? Das wird uns heute Professor Dr. Klaus Hartmann erklären. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Hallo Udo, moin, vielen Dank.
Ja, also heute geht es um ein Thema, um Wende. Nun kennen wir das ja mit den Wendehälsen. Wendehälse ist nicht so gut. Also, aber das Thema Energiewende ist eins, das uns schon sehr, sehr lange bewegen sollte. Aber du sagst, Energiewende, das ist so schwierig für uns, weil das hat mit der Einstellung zu tun, mit dem Mindset und irgendwie. Aber für mich mal die Frage, du bist eigentlich Landwirt, habe ich recherchiert und du hast das gesagt auf der Bühne, als wir uns getroffen haben. Wie kommt ein Landwirt dazu, sich mit Energie zu befassen und was war der Weg von dir bei dir?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich gibt es einen relativ kurzen Weg von der Landwirtschaft hin zur Energiewirtschaft, weil man ja mittlerweile viel Freiwächen, Solaranlagen baut. Viele Landwirte, gerade Schleswig-Holstein, haben sich ja früh zum Thema Windenergie positioniert und sind da reingegangen. Das haben wir alles nicht gemacht. Also tatsächlich haben unsere Flächen, wir waren nie in so Windeignungsflächen, dass wir da hätten Windkraft bauen können. Und die Solaranlage, die ich vor ein paar Jahren mit PowerMap geplant habe, die ist auch nie umgesetzt worden, weil er dann festgestellt hat, dass die Drainage da irgendwie Gefahr laufen könnte. Bei mir war der Weg tatsächlich ganz anders. Ich habe für mich tatsächlich entschieden damals, dass mir Landwirtschaft etwas zu langweilig ist. Ich habe dann immer stundenlang irgendwie gewalzt oder gekehrt oder was man da geschwadet, was man da so macht. Und das war dann immer spannend als 14-Jähriger, als man, oder was weiß ich, mit 12, also sehr früh, als man angefangen hat, wo man noch gar nicht einen Trecker auf der Straße fahren durfte, aber auf dem Feld natürlich unterwegs sein durfte, hat man das dann stundenlang gemacht und das war dann halt schon relativ monoton, sodass mir klar wurde, okay, ich will was anderes machen, habe für mich tatsächlich den Weg des Studiums gewählt. Dadurch, dass wir jetzt 3 Kinder waren und wir nicht jeder da irgendwie unfassbar viel Geld zur Verfügung bekommen haben, war es klar, ich darf jetzt nicht normal studieren, sondern muss nebenher irgendwie was verdienen. Das war dann klar, Berufsakademie war das Mittel der Wahl und damals gab es in Schleswig-Holstein dann nur so einen Abschluss, der ohne Diplom war. Und ich dachte mir, okay, wenn ich schon studiere, dann will ich auch ein Diplom haben. Und deswegen blieb nur noch Baden-Württemberg und Sachsen übrig. Und dann habe ich mir überlegt, wo die Sprache einfacher zu verstehen ist. Und da bin ich dann bei Baden-Württemberg rausgekommen. Deswegen habe ich da beim Daimler studiert, dual Wirtschaftsingenieurwesen. Fand das klasse, war tatsächlich etwas unakademisch. Das war der Grund, warum ich dann nochmal gesagt habe, okay, lass mich nochmal irgendwie ein bisschen akademischer unterwegs sein. Und habe deswegen einen Master gemacht und da war einfach der nächstliegende Master und derjenige, wo ich das Gefühl hatte, okay, damit kann man die Welt ein bisschen verbessern, so ein Energiewende-Master. Und da bin ich da reingekommen und hatte damals große Erklärungsschwierigkeiten dem Studiengangsleiter und dem Rektor gegenüber, weil ich war beim Daimler schon im Sattel, ich war da Qualitätsingenieur, habe da Geld verdient, warum ich dann so bekloppt sei, in Anführungszeichen, jetzt so eine sichere Karriere aufzugeben und da in die Energiewende zu gehen. Im Jahr 2006 war das, glaube ich. Das hat damals keiner so richtig verstanden. Trotzdem war es mein Gefühl, dass es die richtige Richtung ist. Und so fing das Ganze an.
Ja, ja, dann ist das so. Ja, und du hast ja große Projekte betreut, große Projekte in Schleswig-Holstein. Unter anderem hast du, das klingt ja spektakulär, auf der anderen Seite sind da, ach, so einen ganz großen Schnellkochtopf. Du hast einen Elektrodenheizkessel betreut, ein Projekt, also war ein Millionenprojekt, wenn ich...
Ja, das waren, vielleicht richtig, 2 Millionen Euro, 2,5 oder sowas in der Größenordnung. Also für... Eine Anlage mit 30.000 kW Leistung oder 30 Megawatt Leistung, sehr günstig, wenn man das vergleicht. Auch das ist jetzt schon ehrlicherweise wieder über ein Jahrzehnt her. 2013 haben wir die Anlage damals in Betrieb genommen. Das heißt, vor 13, 14 Jahren oder was ist das Ding gebaut worden. Das ist natürlich damals günstig gewesen, weil wenn man in
aber
der
erklär mal ganz kurz, wofür waren diese Elektronenheizkörbe? Der hat ja nicht nur Wasser heiß gemacht, oder?
Doch. Mehr kann der nicht. Der kann nur Wasser heiß machen. Das ist im Grunde das, was ein jeder bei sich zu Hause stehen hat. Ein Wasserkocher, der bei uns natürlich zu Hause irgendwie eine Leistung hat von 1000 Watt, wenn man einen großen hat, irgendwie 1500, 2000 Watt oder sowas. Und meiner hatte halt 30 Millionen Watt. Ui. 30 Megawatt. Der Grund war, dass wir damals schon gemerkt haben, im Jahr 2010, 11, dass wir natürlich immer mehr erneuerbare Einspeisung haben, sprich immer mehr Windenergie, immer mehr Solarenergie. Und wir hatten damals noch nicht die Situation, dass wir negative Strompreise hatten und das alles im Überfluss war. Aber es war absehbar, dass wir im Grunde die Situation haben, wo wir Strom im Überfluss haben. Und in Flensburg muss man wissen, hat eine sehr lange Tradition in der Fernwärme. Das heißt, die haben in den 60er Jahren schon angefangen, das Fernwärmenetz auszubauen. Und die waren immer dabei, offen für neue Optionen zu sein, wie man diese Wärme bereitstellen kann. Und da war es eigentlich naheliegend, dass in Flensburg, was ja auch direkt an Dänemark dran klebt und auch ans dänische Netz verbunden ist, man damals was ausprobiert hat, was die Dänen uns schon vorgemacht haben. Also ich muss ehrlich zugeben, für Deutschland war es der erste Elektrokessel. Mhm. In Dänemark standen aber schon 8, 9 Anlagen. Das heißt, ich konnte mir die Anlagen da angucken, konnte mir auch die Hersteller mehr oder weniger, nicht angucken, aber so im Grunde meine Referenz holen, dass ich wusste, okay, das ist der Richtige oder mit dem mache ich es lieber nicht, weil der hat da irgendwie Probleme verursacht und das war nicht so gut. Deswegen war das relativ einfach, die Anlage umzusetzen. Und dann ging es natürlich schon darum, mit den Kollegen zu besprechen, Mensch, wo bauen wir die Anlage hin? Machen wir sie wirklich in Vorlauf der Fernwärme, sodass, wenn wir im Grunde das Ding ganz schnell starten und wieder ganz schnell stoppen, weil das ist die Grundidee so eines schnellen Kessels, dass wir dann immer die Vorlauftemperatur, die in die Stadt rausgeht, hoch und runter jagen und die Anlagen, also die Netze thermisch belasten, haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Den bauen wir schön vor unseren Wärmespeicher. Dann können wir es da reinspeichern. Und dann, wenn wir es brauchen, holen wir es irgendwie ein paar Stunden später oder am Tag drauf wieder raus.
Du hast eine sehr interessante Beobachtung gemacht, die du erzählt hast, auch auf der Bühne. Die Menschen sind dir nicht nur sehr skeptisch gegenübergetreten für dieses Projekt, manchmal sogar feindselig. Und das Thema German Angst tauchte da auch auf. Also die haben gedacht, also das wollen wir hier nicht. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Was hast du da für Beobachtung gemacht?
Das kann ich gerne auch nochmal erzählen. Als die Anlage fertig war, war es im Grunde so, wir haben uns echt gefreut. Damals war Robert Habeck noch Energiewendeminister im Land. Er war da zur Inbetriebnahme. Oberbürgermeister war da. Alle super, alle happy. Und dann wollte die Anlage wirklich keiner verwenden, weil sie alle Manschetten hatten, Angst hatten, die Anlage einzusetzen. Und ich habe es tatsächlich auch für mich überhaupt nicht verstanden, weil für mich war es klar, jetzt ist das Ding fertig, das ist die neueste Anlage im Werk, das heißt, alle anderen waren irgendwie 10, 12 Jahre alt oder sowas. Das muss doch eine Freude sein, da aufs Knöpfchen zu drücken und mit dieser Anlage vollautomatisch die Wärme zu erzeugen, weil die Alternativen waren, dass man Kohlekessel irgendwie anfeuern musste, irgendwie einen Tag lang vorheizen, Ölkessel auch kompliziert, also alles andere war komplizierter, aber sie hatten tatsächlich Angst und das habe ich unterschätzt. Also dass sie einfach vor so einer neuen Technologie unfassbar Manschetten hatten. Ich habe es auf der Bühne ja auch erzählt, es gab dann so verschiedene Phasen, dass sie ihn erstmal nur ignoriert haben, also wirklich alle anderen Anlagen immer verwendet haben. Dann gab es so eine Phase, wo sie ihn wahrgenommen haben, aber schön durch den Kakao gezogen haben, immer so Abkürzungen gefunden haben. Die fieseste fand ich ja EHEC damals mit diesem Keim, den es da gab, wo zu der Zeit ja wirklich auch Menschen in Deutschland gestorben sind und so haben sie das Ding dann genannt. Und dann gab es aber auch so krude Vorwürfe, die gar nicht so ganz von der Hand zu weisen waren, aber die ich im Grunde schon ausräumen konnte, dass zum einen natürlich in dem Wasser im Kessel tatsächlich Strom fließt. Das ist schon eine Besonderheit und die hat natürlich Angst, dass dann praktisch durch die Stahlleitung dann auch das ganze Fernwärmenetz dann unter Spannung gesetzt wird. Das konnten wir messtechnisch zwar ausschließen, trotzdem die Angst war da und ich habe auch die Geschichte erzählt. Einer hatte tatsächlich auch die Theorie, wenn dann immer 50 Mal die Sekunde die Fließrichtung des Stroms sich ändert, kann da ja auch Wasserstoff entstehen. Und dann hatten sie dann so ein bisschen Angst, dass da so eine kleine Wasserstoffverpuffung oder in seiner Welt wahrscheinlich auch eine riesigere Verpuffung stattfinden könnte.
Die Bombe.
Und das waren tatsächlich alles Sachen, die ich dann rausgefunden habe, als ich wirklich sehr viel mit allen Schichtführern, mit allen Schaltmeistern gesprochen habe, jeden Einzelnen im Grunde ermutigen durfte, die Anlage mal zu starten. Und da war das nach ein paar Monaten durch, das Thema. Aber es hat echt viel Zeit und Nerven gekostet. Und deswegen Energiewende auch an der Stelle eine Menschenwende.
Du hast auf der Bühne ein tolles Experiment gemacht. Das fand ich sehr beeindruckend. Du hast gesagt, guckt euch mal alle im Raum an, alles was rot ist. Ich hatte ein rotes T-Shirt und habe mich dann gezeigt mit dem roten T-Shirt. Guckt doch mal alles rot. Und im Moment geht dann mit dem Kopf sogar, ja, ich konzentriere mich ja drauf. Und dann hast du gesagt, ja, okay. Aber jetzt möchte ich mal wissen, wo sind denn hier grüne Sachen? Und da ist jeder verwirrt, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir fokussieren uns auf das, was uns wichtig erscheint. Gefahr erscheint uns wichtig und in diesem Fall ist es auch so, um Gottes Willen, das Ding kann explodieren, wer weiß. So, aber alle Dinge, die da nebenbei sind, die vielleicht auch nutzbringend sind, auf die fokussieren wir uns nicht. Deswegen sagst du ja auch, die Energiewende ist eine Menschenwende. Den Satz lass uns mal bitte auseinandernehmen. Was meinst du damit?
Ja, machen wir sofort. Lass uns doch mal zu der Aufmerksamkeit gehen.
Also
es ist ja, ich habe ja auch mich in diesem neurolinguistischen Programmieren mal ausbilden lassen, NLP. Da kann man ja auch sonst was drüber sagen, dass es Manipulation ist oder sonst wie. Ich finde tatsächlich die Grundlagen, die Sie da gefunden haben, sehr spannend, dass Sie im Grunde unsere Realität aus Millionen Eindrücken besteht, die wir ja wahrnehmen, wo wir eh nicht alles von sehen. Also zum Beispiel das optische Licht sehen wir in einem Wellenbereich von, ich glaube, 380 bis 700 irgendwas Nanometer oder sowas. Das gibt ja da drunter was, da drüber was, sehen wir gar nicht. Also da können wir eh praktisch nicht alles wahrnehmen. Und genauso wie wir optisch nicht alles sehen, nehmen wir tatsächlich auch ansonsten nicht alles wahr. Und von diesen Millionen nehmen wir eigentlich nur 5 bis 7 bewusst wahr. Das heißt, wir haben eine Mini-Portion von dem, auf das wir uns fokussieren. Und da ist es natürlich die Kunst, in meiner Welt tatsächlich, sich auf die passenden Sachen zu fokussieren. Wenn ich im Grunde immer das Gefühl habe, ich habe nur Scheiß und Dreck um die Ohren, und das ist tatsächlich ein Begriff, den mein Vater relativ häufig verwendet, dann werde ich wahrscheinlich auch
als Tagesverlauf...
Als Landwirt ist das ja auch okay gewesen, das ist ja auch völlig fein. Aber ich werde wahrscheinlich im Tagesverlauf dann auch nicht nur positive Situationen erleben, sondern werde wahrscheinlich mit dem Glaubenssatz auch Sachen in mein Leben ziehen, die vielleicht nicht perfekt sind. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Menschenwende. Ich glaube tatsächlich nicht, und das wird mir auch manchmal unterstellt, in Anführungszeichen, dass wenn wir die Energiewende machen wollen, wir alle komplett unser Verhalten ändern müssen. Wir, ist immer dieses Beispiel, dann irgendwie nachts aufstehen müssen, um die Wäsche zu waschen oder sowas, weil dann irgendwie das gerade windig ist. Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, das darf tatsächlich alles durch Automatisierung und Digitalisierung abgeräumt werden, dass wir da nicht irgendwie von Hand irgendwas starten müssen. Wir hatten im Vorgespräch über deine Wallbox gesprochen. Das ist ein schönes Beispiel. Der Stecker muss einfach drinstecken bei allen Elektrofahrzeugen und dann wird irgendwann das Ding geladen und im Idealfall wird es auch irgendwann wieder entladen, wenn du im Grunde sagst, okay, ich brauche, was weiß ich, 60%, wenn ich morgens losfahre, weil das habe ich morgen vorzufahren, dann können ja zwischen 60% und 100% durchaus damit gearbeitet werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir an vielen Stellen unsere Einstellung anpassen können. Und lass uns mal beim Thema Elektromobilität bleiben. Da sind wir ja in Deutschland tatsächlich das Land, was sich da am schwersten tut, da umzustellen. Die Chinesen sind uns da weit enteilt. Selbst die Amerikaner, die jetzt, na gut, die hatten natürlich Tesla, was lange Zeit das extrem befeuert hat und auch noch nach vorne gebracht hat. Die meisten Länder sind da deutlich schneller unterwegs als wir Deutschen, weil wir natürlich an der Stelle auch noch Hersteller haben, wo ich ja auch mal selber tätig war, die mit den Verbrennern schon so eine Cash-Cow gehabt haben und es echt schwer ist, da was gehen zu lassen, was natürlich viele Jahrzehnte gut funktioniert hat. Und dennoch ist es so eine Kunst zu überlegen, okay, was ist denn in 2030, 2040, wo wollen wir da hin? In dem Augenblick, wo man, ich finde diesen Begriff des Backcasting so schön, also wenn man weiß, okay, da möchte ich sein 2045 oder sowas, und das ist das Gegenteil vom Forecast. Forecast ist ja die Wettervorhersage. Da sagt man, okay, ich bin jetzt in 2040, was muss ich eigentlich machen, um praktisch dahin zu kommen, praktisch aus der Zukunft zurückgerichtet auf 2026 gucken, welche Schritte sind jetzt dran. Ist übrigens auch eine NLP-Methode, die ich sehr schön finde, dass man, wenn man ein Ziel hat, ins Ziel geht, Der Kurt Tepperwein, über den wir im Vorfeld ja auch kurz gesprochen haben, sagt ja auch immer, wenn man etwas vorhat im Leben, darf man ja im Grunde in die erfüllte Erfüllung gehen, gedanklich, das Ziel richtig vereinnahmen, dankbar dafür sein, dass ich, keine Ahnung, jetzt ein tolles Leben geführt habe oder was auch immer einem wichtig ist, und dann sich praktisch überlegen, welche Schritte dann notwendig sind, um dahin zu kommen. Und wie von Zauberhand wird man die dann sehen und erkennen und wird die dann im Idealfall auch nicht übersehen, weil man ja auf die richtigen Sachen achtet, weil man sich ja da darauf eingestellt hat. Das ist jetzt ehrlicherweise alles ein bisschen weit von der Energiewende, wie wir sie verstehen, weg. Aber ich glaube tatsächlich, hat ganz viel mit unseren mentalen Fähigkeiten zu tun, ob wir es schaffen oder nicht schaffen.
Das ist eine fantastische Möglichkeit, die du da ansprichst. Das mache ich mit meinen Coaches auch immer. Die sagen wieder, das schaffen wir nicht. Das geht einfach nicht. Das schaffen wir nicht. Oh, das ist viel zu schwierig und ähnliches. Das kriegen wir gar nicht hin. Und dann sage ich einfach, okay, nö, nehmen wir das mal so. Aber nehmen wir an, wir hätten es geschafft. Stell dir mal vor, wir sind auf dem Berg da oben drauf. Wir hätten diese Energiewende geschafft. Okay. Wenn wir jetzt runterschauen, welche Wege wären denn dafür erforderlich gewesen, um da oben hinzukommen? Und dann denken sie auf einmal ganz anders. Dann denken sie nämlich lösungsorientiert und nicht nur kritisch und voll angstbehaftet und sagt, naja, also wenn ich jetzt von oben runter gucke, da wäre wahrscheinlich dieses oder jenes passiert. Und das ist ja auch wichtig. Und wir kennen ja auch diese Phasen der Ablehnung, die wir ja oft haben bei solchen Projekten. Du hast es beschrieben, das ist erstmal die Ignoranz. Nö, das funktioniert sowieso nicht. Dann Verspottung. Was der mit seinem Kessel da will, Blödsinn. Und dann kommt natürlich die Angriffssituation, das ist auch gefährlich und ähnliche Dinge. Aber wie schafft man es denn nach diesen Phasen dann trotzdem in die Akzeptanz zu kommen, dass die Menschen sagen, naja, das könnte ja doch funktionieren. Und gerade bei der Energiewende, wir sind ja im Moment so an dieser Schwelle, wo die Leute sagen, ja, ich glaube, wir brauchen das. Wie kommen wir dahin?
Ja. Also eine Sache, die mir unterwegs eingefallen hat, ist, als du eben gesprochen hast, Udo, ist, Walt Disney hat ja gesagt, if you can dream it, you can build it. Das heißt, es ist unfassbar wichtig, diesen im Geiste das erstmal vorwegzunehmen. Und ich glaube tatsächlich, jetzt auf das Thema Energiewende zurückkommt, dass wir da an manchen Stellen es umsetzen müssen, damit sich der Großteil der Bevölkerung es wirklich vorstellen kann. Also ich muss zugeben, gerade dieses Thema, und da hatte ich gestern eine eigene Podcast-Folge für meinen Podcast für aufgenommen, die Frage, wie schaffen wir es, dass dieses ganze Energiesystem funktioniert, ist in meiner Welt noch ein Stück weit unbeantwortet. Also wir können mittlerweile unfassbar viel Windstrom erzeugen, wir können unfassbar viel Solarstrom erzeugen, merken auch mittlerweile, dass das häufig ausreichend ist, Sommer und wenn es windig ist und sowas. Wir merken aber auch, dass ringsrum ganz schön viele Sachen da noch nicht für ausgelegt sind. Also das eine ist tatsächlich der Strommarkt, dass wir da jetzt immer wieder so Situationen haben, dass dann die Preise manchmal ins Negative fallen, manchmal ins unermesslich hohe fallen. Da sagen dann manche, okay, ist doch genau richtig, das ist ja das, wie es dann sein muss. Es reizt aber tatsächlich zum Teil notwendige Investitionen nicht an. Also wir brauchen ja tatsächlich auch ein paar Kraftwerke, das ist ja Katharina Reich immer ganz wichtig, dass sie sagt, Mensch, wir brauchen hier Backup-Kraftwerke und sie hat sich jetzt auch durchgesetzt, dass da mindestens mal, ich weiß gar nicht, 10, glaube ich, Gigawatt jetzt gebaut werden. Und diese Kraftwerke werden schon ein Stück weit benötigt, aber ich glaube tatsächlich, dass es andere Möglichkeiten gäbe, diese Lücken zu schließen. Und wenn ich halt, und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel der Gaskraftwerke, wenn ich jetzt über die letzten Jahrzehnte in der Gasbranche sehr aktiv war und das als Lösung immer wieder präsentiert bekommen habe und natürlich auch dieses Gasthema ein Riesengeschäftsmodell ist, dann komme ich nicht auf die Lösung, dass es eventuell auch so Biogasanlagen gibt, die es ja auch in Deutschland zu Tausenden gibt mittlerweile, die ja auch gemerkt haben, ha, so wie wir das jetzt die letzten 15 Jahre gemacht haben, ist eigentlich doof. Wir haben immer Strich eingespeist, jede Stunde die gleiche Leistung, haben im Grunde uns, ich übertreibe mal ein bisschen, alle so ein 500 kW oder ein MW Motor dahingestellt und der hat Tag ein, Tag aus, egal ob die Sonne geschienen hat oder der Wind geweht hat, immer gleich eingespeist, was ja für die auch angenehm und einfach und easy war. Aber die sagen jetzt auch, nee, das ist nicht die Zukunft. Also wir müssen eigentlich der Lückenfüller sein und müssen eigentlich diese hochwertige Energieform, die wir da haben, also Biogas, das kann man ja auch ein bisschen speichern, das müssen wir eigentlich dann einsetzen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann kriegen wir auch die höheren Preise. Und das darf dann aber auch wieder von dem Marktdesign angereizt werden, da sind dann auch so politische Handlungen wieder notwendig. Und man merkt schon, dieses Thema ist schon komplex. Das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie Wobei die meisten Sachen, wenn man da im Grunde eintaucht, sind ja irgendwie komplex und man kann sich da im Detail verlieren. Die Kunst ist immer, das habe ich schon in meiner Dissertation kennengelernt, dass man, wenn man da eintaucht, irgendwann es schafft, auch wieder aufzutauchen. Dass man im Grunde dann wieder hochkommt und sagt, okay, ich habe es unten gesehen, am Grunde dieses Ozeans, da ist ganz viel und ganz spannend. Es dann aber oben wieder berichten zu können, in einfachen Worten, zu sagen, okay, ja, Wind und Strom machen einen Großteil, Biogasanlagen füllen einen Teil des Restes, dann haben wir Batteriespeicher, dann haben wir vielleicht noch die Erdgasspeicher, die wir im Augenblick für Wärme brauchen, die wir dann aber in Zukunft irgendwann auch nicht mehr für Wärme brauchen, weil wir vielleicht alle eine Wärmepumpe haben oder irgendwie nicht mehr mit Erdgas heizen und dann die Kapazitäten wieder nutzen können für andere Lückenfülltätigkeiten. Da wird, glaube ich, ein Schuh draus, aber das ist halt unfassbar schwer vorstellbar, weil wir im Grunde wieder über etwas reden, was in 10, 15, 20 Jahren da ist und sich bis dahin halt langsam entwickelt haben wird.
Naja, und lass uns nochmal auf diesen Kernsatz zurückkommen. Energiewende ist Menschenwende. Wir Menschen sind ja sehr bequem. Solange wir etwas im Überfluss haben, uns keine Gedanken darüber machen, so kommt ja Gas an der Tankstelle, das ist zwar ein bisschen teurer geworden, geht. Aber in den letzten Wochen haben wir ja dramatisch erleben müssen, was dieses bedeutet, dass die Ressourcen knapp werden. Auf einmal kommen sie nicht mehr. Und dann sind wir und sagen, ach du meine Güte, was machen wir denn? Da muss die Regierung, die müssen aber ran, die müssen da jetzt die Steuern. Naja, ich glaube, es ist schon anderes erforderlich, denn wir verblasen ja so viel CO2 in die Umwelt, dass wir uns alle selber damit schaden. Da müssen wir ja etwas tun. Was glaubst du, wird in den nächsten Jahren passieren? Werden wir noch mehr Energie speichern? Haben, also mehr Batterien und ähnliches. Woran werden wir arbeiten müssen, damit wir diesen riesigen Energiehunger auch durch künstliche Intelligenz, und das ist ja dramatisch, was da gebraucht wird, wie werden wir diesen Energiehunger stillen können aus deiner fachlichen Expertise?
Das waren jetzt 4 Fragen auf einmal, Udo.
Ich versuch, ja, Entschuldigung, okay, lass uns der Reihe nachgehen. Also ich weiß ja, ich habe ja mit einem wahnsinnig intellektuell gebildeten Menschen zu tun, der das sofort analysiert. Das liebe ich ja an dir. Gut, lass uns mit Frage 1 anfangen.
Ja, genau. Also ich bin auch gedanklich bei den Tankstellen. Und ja, das ist ja ein Riesenthema. Ich war letzte Woche mit unserem Energiewendeminister Tobias Goldschmidt, also Landesminister, auf dem Podium. Und er hat auch nochmal so schön gesagt, wir geben ja jedes Jahr 80 Milliarden Euro für Fossile aus. Das ist natürlich ein Großteil Öl oder Ölderivate, was da kommt, das ist immer noch Gas, das ist noch ein bisschen Kohle. Kohle ist es gar nicht mehr so sehr. Das heißt, und das mal in Dimension zu packen. Also der Bundeshaushalt hat, ich weiß gar nicht was, 600 Milliarden oder sowas mittlerweile. Früher waren es immer so 400, 500 oder so. Mittlerweile ist es höher. Das Sondervermögen, also die Sonderschulden, die wir haben, das sind 500 Milliarden. Also es sind Dimensionen, die wir Jahr für Jahr irgendwo anders hinschieben, die relevant sind. Und da frage ich mich auch immer, wie kann man da eigentlich guten Gewissens sagen, dass man da irgendwie Versorgungssicherheit drauf ausbaut oder eine Volkswirtschaft oder ein Industrieland drauf baut, dass man im Grunde sich da ja abhängig macht. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert ist. Also ich kann mich erinnern, da habe ich ja noch gar nicht gelebt, die ersten Ölpreiskrisen waren ja 1974, dann irgendwie nochmal Ende der 70er war die zweite. Und ich glaube, dass wir da als Nation selten was draus lernen. Also ich glaube, das ist ja immer wieder gekommen. 2008, da war ich ja schon im Markt dabei, da weiß ich auch, da sind ja auch alle Preise durch die Decke gegangen, wo ich mich gut daran erinnern kann, dass da auch einzelne Energieversorger damals gesagt haben, okay, kurz vor Spitzenniveau wurde dann nochmal Kohle für die nächsten 5 Jahre gesichert, weil man sich gedacht hat, okay, so billig wie heute kriegst du nie wieder, und dann ist das Ding runtergerauscht und man hatte 5 Jahre lang in den Büchern große Probleme drin, weil man sich über Jahre festgelegt hatte mit den hohen Preisen. Das heißt, dieses Thema ist total bekannt und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gewesen ist, dass jetzt durch die Iran-Krise die Preise hochgegangen sind. Wir dürfen einfach erkennen, und das ist als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt total wichtig, dass wir uns halt nicht davon abhängig machen. China macht das ja viel cleverer. Die sagen ja auch, ja, haben wir erkannt, wir haben, also die sourcen woanders her, die haben ja auch viel Kohle, was sie einsetzen, das kommt halt eher aus Australien, aber der Kohlepreis ist halt auch ein globaler. Deswegen sagen die, nee, wir gehen voll in Richtung Erneuerbare rein. Die sind ja von 80% Kohleverstromung jetzt auf unter 50% innerhalb weniger Jahre gegangen. Und das Schöne bei China ist ja, man sieht ja immer schon heute, was in 5 Jahren da los ist, weil die haben ja einfach ihre 5-Jahrespläne. Und die sind ja auch nicht geheim oder sowas. Die kann man sich ja durchlesen und da hat man schon vor Jahren und Jahrzehnten gesehen, okay, jetzt kommen Erneuerbare, jetzt kommt Speicher, jetzt kommt die eigene PV-Produktion. Das heißt, man konnte auch nie sagen, man hat sich da irgendwie überraschen lassen. Das heißt, es ist für Deutschland gar nicht nur wegen dieses CO2-Themas so sinnvoll und clever, sich von den Fossilen zu lösen, sondern rein aus ökonomischen Gründen muss man sagen, okay, das ist halt einfach ungeschickt, dass wir uns im Grunde da auf was verlassen, was immer mal wieder preislich uns enteilen kann. Und wir auch genau wissen, Großteil unseres Wohlstands geht ja woanders hin. Also der Reinhard Christiansen, den kennst du wahrscheinlich nicht, ich bin heute Abend bei ihm, weil ich auf so einer Gesellschafterversammlung bin, wo ich Mitglied bin, der sagt immer, lieber fahre ich doch mein Auto mit dem Wind vom Deich als mit dem Öl vom Scheich.
Das ist eine gute Aussage.
Ja. Das ist so einfach und dieses Gefühl, dass man halt sich selber versorgt, dass man im Grunde es hinbekommt, sich selber im Grunde mit allem zu versorgen, was notwendig ist, ist total angenehm. Und wenn das jedes Land macht, fallen ja auch ganz viele Gründe für Kriege wiederum weg. Die meisten Kriege, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, sind ja irgendwo schon dadurch entstanden, dass vor allem die USA natürlich sich irgendwo Interessen sichern wollten. Das ist ja auch völlig transparent. Die Monroe-Doktrin hat ja gesagt, die USA haben keine Freude, sondern Interessen und das wird halt durchgesetzt und fertig. Und die meisten Interessen waren halt immer irgendwo da, um die Energienachfrage zu sichern. Und auch für die USA wäre das schön. Und da gibt's ja Bundesstaaten, so wie Los Angeles und auch mittlerweile wie Texas als ehemaliges Ölland, die gesagt haben, nee, wir ziehen die Erneuerbaren hoch. Also Texas hat mittlerweile so viel Windkraftanlagen, das ist unfassbar. Und wenn das alle Länder machen würden, hat der Franz Altmaier bei mir im Podcast gesagt vor vielen Jahren, dann gäbe es an der Stelle null Notwendigkeit mehr, irgendeinen Krieg zu führen, weil im Grunde alle sich selbst versorgen und fertig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ja, welche weiteren Fragen da waren. Was meinst du, Udo?
Um Sonne muss man nicht kämpfen. Entweder hat man welche oder sie ist nicht da. Ne?
Ja, genau. Und meistens ist sie ja da und wahrscheinlich die nächsten 4,8 Milliarden Jahre bleibt sie ja auch noch bei uns erhalten im Sonnensystem. Und was danach ist, sehen wir dann. Aber ich will es auch nicht alles gut reden. Also wir haben mega Herausforderungen bei der Energiewende, weil dieses System auf links gekrempelt werden muss. Und das andere System war ja da. Also wir haben bestehende Raffinerien, wir haben bestehende Ölpipelines, Gaspipelines, wenn sie nicht gesprengt worden sind. Deswegen haben wir da im Grunde ein System aufgebaut, was ja auch mal damals teuer war. Da hat halt nur keiner nachgefragt, weil im Grunde wir da in der Zeit aufgebaut haben, wo wir gar nicht, ich sag mal, so einen Markt hatten, wo es gar nicht darum ging, irgendwie Marktpreise miteinander zu vergleichen, sondern man hat einfach das bezahlt, was der Grundversorger einem gesagt hat, mehr oder weniger.
Ich frage jetzt nochmal direkt nach. Also du hast die Chinesen angesprochen. Absolut. Ich habe der leider verstorbene Professor Jörg Knobloch, mit dem hatte ich mal 14 Tage vor seinem Tod einen Podcast, der hat gesagt, als er vor 10, also jetzt mittlerweile 12 Jahren bei BYD war, da wusste er, dass die deutsche Autoindustrie abgehängt ist. Also da habe ich Dinge gesehen, unglaublich, die man in Deutschland noch gar nicht erahnt hat in der Autoproduktion, was da passierte. Woran liegt das einfach? Sind wir zu dämlich hier in Deutschland? Haben wir nicht die Ingenieursleistung? Wieso schaffen die Chinesen diesen Switch auf erneuerbare Energien so? Oder wollen wir es einfach nicht? Woran mag es liegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin gedanklich erstmal tatsächlich bei den Fahrzeugherstellern jetzt, weil Da war es ja ganz einfach so, dass die Pläne für Elektrofahrzeuge waren fertig, schon damals, als ich damals, oh Gott, das in 20 Jahren beim Daimler war, hätte man es machen können. Es gab ja auch da beim VW zum Beispiel die Ansätze des 1-Liter-Autos, das war ja alles da. Es ist tatsächlich damals gar nicht mal politisch, sondern von den Inhabern her nicht gewollt gewesen. Also Daimler gehörte ja zum Teil damals auch mal, ich weiß gar nicht welchem Emirat, also irgendwelchen Anteilseignern aus dem Nahen Osten, und die hatten natürlich verständlicherweise null Interesse daran, dass jetzt da irgendwie entweder mit, ich sag mal, Elektrofahrzeugen rumhantiert wird oder dass sie so wenig Sprit nur verbrauchen. Die hatten natürlich ein Interesse daran, dass die Hauptabnehmer ihrer Produkte auch weiterhin als Fahrzeuge schön mit Diesel und Benzin betrieben werden und das nicht zu wenig. Und das ist ja etwas, was über die letzten Jahrzehnte da gewesen ist, dass wir immer wieder, ich sag mal, effizientere Fahrzeuge gebaut haben, aber durch mehr Komforteigenschaften doch wieder dazu beigetragen haben, dass es am Ende 6 oder 8 Liter waren, die auf 100 Kilometer verbraucht worden sind. Das ist das deutsche Problem, würde ich mal sagen. USA ähnlich gelagert, die sind auch stark von fossilen Märkten abhängig. Das war in China nie der Fall. Die Chinesen hatten ja im Grunde nie riesige Erdölvorkommen. Also die haben tatsächlich relativ große Kohlevorkommen. Das ist richtig, bloß mit einem Kohlefahrzeug, das gab es mal im Zweiten Weltkrieg irgendwann in Deutschland, das ist total unkomfortabel, durch die Gegend zu fahren. Deswegen haben die es nie gemacht.
Immer eine Schaufel an der Tankstelle haben, das ist blöd.
Genau. die hatten tatsächlich relativ früher gemerkt, okay, wir kriegen das selber nicht auf die Kette. Ich kann mich an die Zeiten noch erinnern, Lexus, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die chinesischen Marken damals hießen. Die haben dann auch versucht, so S-Klassen nachzubauen und die waren einfach nicht gut. Also das war tatsächlich blöd und ich kann mich erinnern, die haben dann einen ganz cleveren Move gemacht. Die haben gesagt, okay, Freunde, sie wussten ja, China ist ein riesiger Markt. Also das heißt, die europäischen, auch die US-Hersteller hatten großes Interesse, sie ins Land zu holen. Und das haben die strategisch clever gemacht. Die haben gesagt, okay, lass uns doch das zusammen machen, dass ihr im Grunde das schon bei uns herstellen müsst, weil ansonsten dürft ihr sie auch bei uns übrigens nicht verkaufen. Und dadurch kam ja im Grunde so Joint-Venture-Projekte zustande und ich kann mich so gut dran erinnern, als ich damals noch Qualitätsingenieur war, dass denn die chinesischen Freunde vorbeikamen, ich auch mit denen dann am Wochenende da Tropfsteinhöhle und sonst was angeguckt habe und die waren so, also damals schon, so unfassbar akribisch dabei, alles, was wir an Informationen hatten, mitzunehmen. Also damals gab es ja noch kein Handy, sondern man hatte noch Kameras. Aber die Kamera, die war die ganze Zeit an. Das heißt, ich hatte das Gefühl, der guckt nur durch die Kamera. So ist er durchs Werk gelaufen, hat er alles abfotografiert. Und der USB-Stick war immer sofort überall drin, wo er drin sein konnte, um alle Daten und sowas mitzunehmen. Und das haben die unfassbar gut gemacht, weil das ist bei denen historisch anders belegt. Also die haben tatsächlich kein Problem damit, dass man etwas von jemand anderem nimmt und das besser macht. Das ist für die ja ein Volkssport. Und auch zum Beispiel, ich habe viele indische Studenten bei mir an der Hochschule im Augenblick, die haben auch gesagt, Klaus, welches Buch willst du haben? Also Urheberrecht haben wir in Indien nicht. Ich kann dir alles besorgen, auch in allen Sprachen. Das ist für die einfach kein Thema. Und da sind Informationen einfach frei. Ich glaube, das haben die gut gemacht, haben dann aber auch tatsächlich, muss man auch zugeben, einfach mehr Ehrgeiz wahrscheinlich entwickelt. Also ich glaube, dieser Spruch kommt vom Chef von Saudi Aramco, also dem Scheich da aus Saudi-Arabien, dass schwere Zeiten harte Menschen entwickeln, harte Menschen dann wiederum dazu beitragen, dass gute Zeiten entstehen, weil die halt hart arbeiten und sonst was machen und in den guten Zeiten aber dann wieder weiche Menschen entstehen, die weichen Menschen dann das wieder verlottern lassen und dann wieder harte Zeiten. Das heißt, es ist immer so ein Zyklus, der immer sich wiederholt und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg unfassbar harte Zeiten hatten. Wenn ich überlege, wie mein Vater er ist jetzt 87, das heißt jetzt 88 geworden. Heute arbeitet er nicht mehr jeden Tag, aber für ihn ist es natürlich normal gewesen, dass jeden Tag 12, 13, 14 Stunden gearbeitet wird und dem hat auch nichts gefehlt. Also der war damit zufrieden, der war glücklich, das war für ihn perfekt. Und da habe ich tatsächlich heute das Gefühl, dass wir natürlich, weil es uns gut geht, uns dran gewöhnt haben, dass wir dann weniger arbeiten. Friedrich Merz sagte gerade, Mensch, muss wieder mehr werden. Ich befürchte ja, dass ohne einen externen Einfluss wir da womöglich es uns schwer fallen könnte, da die Kurve zu bekommen, wieder mehr zu arbeiten. Und das machen die Chinesen natürlich anders. Die wird es wahrscheinlich auch in 10 oder 15 Jahren treffen. Auch da sind jetzt nicht alle Zeichen nur auf Wachstum oder sonst was. Und grundsätzlich, aber das ist der letzte Gedanke, da darfst du mir eine Frage stellen, Udo, bin ich ja auch der Meinung, dass ein permanentes Weiterwachsen gar nicht so unfassbar perfekt ist. Also wir sind ja in Deutschland, seitdem ich zur Schule gegangen bin, immer schon dabei, dass wir als Industrieland die Anteile in den Dienstleistungssektor abgeben. Und das passiert ja auch in den meisten anderen großen Volkswirtschaften, dass wir dieses immer mehr neue Sachen kaufen. Ich habe gestern einen Podcast gehört beim Joggen von einem Modelabel, die gesagt haben, der Markt für Mode ist völlig überschwemmt. Wir produzieren viel zu viel, versuchen mit Marketing das in den Markt reinzupressen, aber jeder von uns hat auch den Schrank voll mit irgendwelchen Kleidungssachen, die immer minderer Qualität werden. Und das, glaube ich, ist nicht mehr das, was uns glücklich macht und sollte auch nicht der Zeitgeist sein, sondern es geht eher darum, qualitativ hochwertige Sachen eher wieder
zu haben. Absolut, absolut. So, jetzt lass uns noch mal ein bisschen auf die Energie zurückkommen, denn du bist ja da Fachmann in diesem Bereich. Ich will mal ganz grob so zwei Themen ansprechen, wo Leute sagen, also wir wissen, KI kann sicherlich helfen. KI kann helfen, Energie effizienter zu verwalten. KI braucht aber ganz viel Energie und Ressourcen. Die Frage ist, was kann helfen? Wenn ich jetzt mal meinem Freund und Kollegen Sven Gabojanski spreche, der sagt, ja, Kernfusion, aber das dauert noch. Kernfusion, so 2040 können wir damit rechnen. Die andere Alternative, die viele sagen, ja, Wasserstoff, wir müssen noch Wasserstoff. Ich stelle mal diese beiden Begriffe in den Raum und frage dich als Fachexperte, Wasserstoff und Kernfusion, was ist davon zu halten? Können wir damit rechnen? Und wenn ja, wann?
Ja, Also ich gebe Sven recht, die Kernfusion, die dauert immer noch irgendwie 20, 30 Jahre, aber das auch schon seit 50 Jahren. Also das ist konstant, das ist diese Kernfusionskonstante, das immer noch so lange dauert. Ich glaube tatsächlich, dass ich sie großskalig nicht mehr erleben werde in meinem Leben, ist mein Gefühl. Also dafür ist es zu weit weg. Ich bin mir auch manchmal unsicher, ob das überhaupt clever ist, da jetzt so viel Geld und Menschenzeit reinzustecken. Aber das ist auch nur mein Gefühl. Das kann total falsch sein. Ich würde behaupten, dass für die Energiewende, die wir jetzt vorhaben, das heißt für die nächsten 15 Jahre, da wollen wir ja durch sein, mehr oder weniger, dass wir da die Lösung brauchen und anwenden sollten, die wir heute da haben. Das Thema Wasserstoff, da habe ich tatsächlich eine differenzierte Meinung. Also ich muss zugeben, ich bin kein ausgesprochener Wasserstoff-Fan, weil die Kollegin Claudia Kempfert hat mal gesagt, Wasserstoff ist halt der Champagner der Energiewende. Das heißt, das ist das, was am teuersten ist, was am auch anspruchsvollsten ist, zu lagern, zu transportieren. Sicherlich kann man den Move machen, dass man aus Wasserstoff dann wieder Methan herstellt. Dann ist es schon wieder deutlich einfacher. Methan ist ja wieder eigentlich Erdgas. Dann kann man wieder die bestehende Infrastruktur nutzen. Europa hat sich aber ja dafür entschieden, dass sie so ein Wasserstoffkernnetz aufbauen will. Das heißt, es ist so ein Netz, was ungefähr 9000 Kilometer lang ist, was dann aber auch nicht irgendwie in Haushalte gehen soll. Das heißt, dass deine Heizung irgendwie mit Wasserstoff versorgt wird, ist völlig sinnlos, sondern das soll tatsächlich in die Industriezentren gehen, wo wir Prozesse haben, die recht sicher nicht elektrifiziert werden können, weil sie sehr hohe Temperaturniveaus brauchen und deswegen Wasserstoff verbrannt werden muss. Dafür, glaube ich, ist Wasserstoff sinnvoll und dafür werden wir es auch sehen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Wasserstoffkosten halt deutlich höher sind. Also ich habe gerade letzte Woche wieder das Thema, das Norddeutsche Reallabor hat viele Wasserstoffprojekte als Thema, wo auch viel geforscht worden ist, viel ausprobiert worden ist und wo auch, wie hat Matthias Boxberger gesagt, durch so ein Tal der Tränen durchgegangen worden ist. Das heißt, das Projekt ist gestartet 2020/21 mit gefühlt 400 Partnern, ich übertreibe mal ein bisschen, und davon sind 20 oder so übrig geblieben, die halt unterwegs nicht gemerkt haben, das rechnet sich alles noch überhaupt nicht. Und die Wasserstoffstrategie, die wir in Deutschland und auch in verschiedenen Bundesländern, aber auch in Europa hatten, hatte Riesenziele vor 5 Jahren und die meisten sind davon nicht gekommen. Dennoch glaube ich, dass wir Wasserstoff in manchen Nischen brauchen und diese Nischen dann auch bereit sind, mehr Geld zu zahlen. Also um ein Beispiel zu geben, es gab ja immer von der FDP die Forderung, dass wir hier im Grunde hier mit so synthetischen Kraftstoffen anfangen. Ich glaube, die werden in der Breite auch nicht kommen, weil wenn ich jetzt an die Tankstelle fahre und sehe da irgendwie, der Liter kostet 8 Euro pro Liter, da werden die wenigsten sagen, das finden wir gut. Aber auch dafür gibt es einen Markt. Also diejenigen, die Oldtimer fahren und sagen, okay, ich fahre im Jahr 3000 Kilometer, das ist für mich wichtig und toll, oder ich habe irgendwie ein Sportflugzeug, das ist mein Hobby, da verbrenne ich mein Geld in Anführungszeichen für. Für die ist es ja okay, diese 8 Euro zu zahlen, die es dann notwendig macht, aber nicht die Breite. Die Breite braucht andere Lösungen, die braucht zum Beispiel jetzt Elektromobilität, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Deswegen glaube ich, um die Frage zu beantworten, Fusionsreaktor nicht, also wo wir eher darüber diskutieren, sind die normalen Kernreaktoren, also die praktisch die Spaltung machen, die wo im Augenblick intensiv darüber diskutiert wird, ob man da jetzt wieder rein will oder nicht. Da glaube ich auch, dass es schwierig ist, diese Kernkraftwerke wieder in unser neues Stromsystem zu integrieren. Zum einen, weil sie nicht flexibel genug sind, also zwischen so 50% und 100% können die ganz schnell hoch und runter fahren. Alles wunderbar. Bloß wir haben halt ganz oft Situationen, wo wir ja Strom im Überfluss haben und sie ganz ausgeschaltet werden müssen. Und dann brauchen sie halt in der Regel wieder 2 Tage, um zu starten. Und das ist dann ungeschickt für das zukünftige Energiesystem. Und außerdem die europäischen Projekte, wir kriegen es nicht mehr auf die Kette. Die sind alle völlig im Zeitverzug. Finanziell sind die tatsächlich, statt 2 Milliarden kostet die dann 15 oder 18 Milliarden oder sowas. Und EDF, also Energie de France, als größter Betreiber von Kernkraftwerken in Europa, hat im zweistelligen Milliardenbereich Schulden, weil sie das im Grunde die letzten Jahre nicht so wirtschaftlich hinbekommen haben. Aber man muss auch zugeben, Frankreich als Grand Nation hat natürlich ein Interesse daran, Atommacht zu sein, zu bleiben. Nehmen die solche Verluste in Kauf? Das ist der deutsche, also Deutschland ist ja nie Atommacht geworden, deswegen hatten wir da nie Interesse dran, im Grunde diese riesen Kosten zu tragen. Und auch die Unternehmen, die Anlagen betrieben haben, sind heilfroh, dass sie da raus sind, dass sie diese Endlagerfrage nicht für die nächste 1 Million Jahre zu klären haben, genau. Was ja unvorstellbar lang ist.
Und das ist natürlich, ich meine, das ist das größte Problem, was wir haben. Es ist ja eine ungelöste Frage. Wenn es dort am Horizont etwas geben würde, wo wir sagen, ja, Endlagerfrage, das haben wir in 5 Jahren gelöst, dann wäre es ja okay, dann könnte man sagen, ja, da wird es etwas geben, aber es gibt nichts. Und wer will schon die Verantwortung übernehmen für nachfolgende Generation, das irgendwo einzusperren. Wir in Deutschland, in Niedersachsen suchen wir seit Jahrzehnten Endlagerstätten und überall gibt es Bedenkenträger, nee, da können wir es nicht, nein, nein, da unten Gorleben sowieso nicht. Und dieses, also es ist schwierig. Aber
wobei ich muss zugeben, also in Finnland gibt es angeblich ein Endlager, das haben sie gefunden und auch an der Schweizer
dann alles
Grenze.
Dahin?
Ja, genau, alles dahin, so sieht's
alles
aus.
Alles dahin?
Ich weiß nicht, ob die das von allen da haben wollen, da bin ich, also, wobei es mengenmäßig auch keine Riesenfläche, also irgendwie so ein Fußballfeld, irgendwie 2 Meter hoch oder sowas, es ist ja nicht wahnsinnig viel, was da entstanden ist, aber das halt für so lange, also wenn ich überlege, vor 2000 Jahren ist Jesus noch durch die Gegend gelaufen und in 1 Million Jahre, ich habe keine Ahnung, was auf der Welt da los ist, aber das ist schon schwer und grotesk, sich das vorzustellen.
Naja, da hast du recht. Ich meine, wir könnten, lass es doch alles nach Russland schicken. Ich meine, die können es doch haben. Also die werden ja jetzt immer ausgegrenzt, ist ja logisch, sind sie ja selber schuld daran. Lass es denen schicken.
Ja, wobei, das weiß ich auch nicht, ob es aus Dauer sinnvoll ist, sie auszugrenzen.
Das ist ein Gag, natürlich nicht. Um Gottes Willen, gib denen nicht noch mehr Atommacht.
Naja, die haben mit Abstand die meisten Atomsprengköpfe. Also ja, wenn uns jemand die Welt in Schutt und Asche legen können, denn die... Aber ich weiß auch nicht, also von den großen Atomnationen, wo die eigentlich ihre Endlager haben, weil Finnland ist ja auch so ein Mini-Anlagenbetreiber, die haben, glaube ich, 2, 3 Atomkraftwerke gehabt oder sowas. Aber in Russland, das sind ja, also nicht über 100, aber schon eine große zweistellige Anzahl, auch die USA. Ich weiß gar nicht, ob die da schon eine Lösung haben. Die folgt noch.
Die wird wahrscheinlich folgen und es darf keiner wissen, wie der Stand der Dinge ist, ganz klar. Aber lass uns mal zurück auf den Boden der Tatsache, beziehungsweise zurückkommen auf den Otto-Normal-Endverbraucher, wie wir immer so sagen, der Unternehmer, der Hausbesitzer, so. Gibt's für den einen oder anderen Tipp? Die werden sich fragen, also ich selber, haben wir ja drüber schon gesprochen, für mich ist die Energiewende klar, da wird eine PV-Anlage kommen, Wärmepumpe auch. Ist das vernünftig, ist das richtig? Wie sollten wir uns orientieren jetzt? Denken wir darüber nach und du sagst, jo, mach das bitte, da gehören Solarpaneele aufs Dach und da gehört eine Wärmepumpe rein. Ist das vernünftig in allen Aspekten?
Also grundsätzlich würde ich ja sagen. Ich glaube, wir dürfen differenzieren je nach Zielgruppe. Also wenn ich jetzt denke, wir haben in Deutschland auch viele Mieterinnen und Mieter, die keine eigene Dachfläche haben, denen würde ich tatsächlich diese Balkonkraftwerke empfehlen. Auch damit hat es bei mir damals mal angefangen, dass ich hier im Garten 2 so Dinger stehen habe. Ich sehe gerade, ich muss mal wieder freimähen. Da hat sich der Gras ein bisschen davor zur Verschattung beigetragen. Die Dinger rechnen sich ruckzuck. Also das heißt, wenn man sich da 2 so Paneele kauft, die gibt es mittlerweile auch mit einem kleinen Speicher, sodass man praktisch nicht nur mittags, wenn die Sonne scheint, das verbrauchen muss, sondern mit dem Speicher auch die Nachtzeiten bedienen kann. Das ist ein No-Brainer. Die amortisieren sich in der Regel nach 2, 3 Jahren. Das ist tatsächlich total angenehm. Auf dem Dach ist es deswegen immer von den Amortisationszeiten ein bisschen schwieriger, weil da mehr gemacht werden muss. Da muss eingerüstet werden. Dann müssen da irgendwelche Leitungen gezogen werden. Dann ist der Wechselrichter dann doch ein bisschen größer. Dann muss man nochmal am Sicherungskasten rumfummeln und so. Also bei dir nicht. Hast du ja gesagt, der ist neu. Aber das führt dazu, dass so PV-Anlagen auf dem Dach in der Regel so nach 10 Jahren sich erst rechnen. Das muss man ehrlich zugeben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich so eine kleine Solaranlage, die man einfach nur baut, die wird 100%ig im eigenen Haus verbraucht. Das heißt, da hat man nicht das Thema, dass irgendwas eingespeist werden muss. Und wenn man da auf diese Zahlen mal guckt, für den eigenverbrauchten Strom zahlt man in Deutschland jetzt irgendwie, wenn man billig Stromtarif abgeschlossen hat, 25 bis 30 Cent. Wenn man dann noch irgendwie so einen älteren Tarif hat, kann das auch in Richtung 40 Cent gehen oder sowas. Das heißt, das sind Dimensionen, die man da einspart. Da lohnt es sich. Wenn man dann aber einspeist, haben wir im Vorfeld auch kurz drüber gesprochen, dann kriegt man unter 10 Cent. Das heißt, man ist da irgendwie bei 6 bis 7 Cent unterwegs. Das heißt, dieses Spiel lohnt sich nicht mehr. Das heißt, man darf schon gucken, dass man den Eigenverbrauch optimiert. Und dann ist natürlich der nächste Schritt die Wärmepumpe. Das geht aber natürlich in der Regel auch nur so richtig gut, wenn man ein eigenes Heim hat oder wenn man halt, du hast jetzt irgendwie Gewerbe angesprochen, wenn man halt in der Lage ist, selber zu entscheiden, mit was ich heizen möchte, dann ist die Wärmepumpe eine gute Option. Da muss man aber wissen, dass dass die Verbrauchskurven etwas asynchron verlaufen. Das heißt, ich habe im Sommer ja mal ganz viel Überschuss an PV-Strom und im Winter habe ich ganz viel Bedarf, dass die Wärmepumpe Strom verbraucht. Das heißt, da darf man sich jetzt nicht das irgendwie schön rechnen oder schön hoffen, dass wenn ich 10.000 Kilowattstunden im Jahr produziere, safe denn irgendwie die 3.000, 4.000 Kilowattstunden der Wärmepumpe abgedeckt werden. Nee, die sind im Winter, wenn ich im Grunde relativ wenig PV-Strom habe. Das darf man nicht vergessen. Was es für Mieter aber wiederum gibt, ist das Thema Mieterstrom. Unfassbar kompliziert. Da gibt es aber mittlerweile Möglichkeiten, weil bei Mietern ist ja so, du hast irgendwie, weiß nicht, 8 oder 10 Parteien im Haus, hast aber nur eine Dachfläche, welch Wunder. Und da geht es darum, dass man dann das aufteilt, wer dann wie viel von dem Solarstrom bekommt, weil auch da ist das Spiel das Gleiche. Der Solarstrom, der vom Dach kommt, hat dann irgendwelche Stromgestehungskosten von, weiß nicht, 15, 20 Cent oder sowas und der normale Strombezug aus dem Netz wird das Doppelte kosten. Das heißt, alle sind motiviert, möglichst viel vom Dach abzukriegen und das muss halt ratierlich aufgeteilt werden. Da gibt es dann mittlerweile tolle Anbieter, die ich auch schon zum Teil in meinem Podcast hatte, die das automatisiert anbieten. Und da sind wir nämlich fast beim Thema KI, was wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Da hilft die KI nämlich auch bei, weil wir haben unfassbar viele Daten im Markt, die automatisch zu prozessieren, automatisch optimal zu finden, zum Beispiel wie jetzt Batteriespeicher eingesetzt werden, dass man da so ein Forecast hat und sagt, okay, Mensch, morgen wird's wahrscheinlich sonnig sein, da wird's wieder viel vom Dach geben, jetzt gucke ich doch, dass ich den Batteriespeicher mal leer mache, dass ich alle ins Auto reinfahre. Das sind so Algorithmen, die da programmiert werden. Das finde ich total cool, dass die KI das übernimmt. Du hast auch kurz angesprochen, ja, sie sind mit dem Energieverbrauch von der KI. Das wissen wir alle, dass die viel mehr verbrauchen als so eine normale Google-Anfrage, weil sie aber auch eine andere Qualität der Antwort bieten. Muss man auch mal ehrlich zugeben. Also da kommt natürlich viel mehr bei rum. Ich glaube, und ich habe da Statistiken gesehen, dass es jetzt nicht so ist, dass wir in Deutschland da unseren Stromverbrauch verdoppeln, sondern wir werden tatsächlich deutlich mehr Strom on top verbrauchen für die Elektrifizierung der Industrie. Das ist mit Abstand mehr Energieverbrauch. Aber wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, auf Deutschland bezogen, also waren es irgendwie plus 5 Prozentpunkte oder sowas, die da oben drauf kommen für das Thema KI. Ja, es ist ein Thema, aber es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie ganz viel Strom für aufwenden müssen. Und man darf auch nicht vergessen, bei diesen Rechenzentren, die wir haben, kann man ja auch die Abwärme wiederum nutzen für Wärmezwecke. Das heißt, die sollten eigentlich jetzt nicht unbedingt so auf die freie Felder gebaut werden, sondern eigentlich in der Nähe von größeren Städten, dass dann die Abwärme auch wiederum für Fernwärmezwecke eingesetzt werden kann, zumindest im Winter. Im Sommer ist natürlich klar, da braucht keiner die Wärme.
Ich glaube, ein ganz großes Potenzial liegt noch bei den Gewerbeflächen. Als wir mit Gastautomaten 22 gebaut haben, ist das schon so gebaut worden, dass da viel eine PV-Anlage und Energie optimiert mit Dämmung und Ähnlichem. Und ich glaube, da gibt es noch viele, viele Gewerbeflächen, also oder Hallen, die noch ungenutzt sind für Solarenergie, die sicherlich gut dafür beeinflussen. Aber das würde jetzt natürlich alles sprengen. Vielleicht so zum Schluss nochmal so deine Einschätzung für die nächsten Jahre, die Zukunft in Bezug auf Energiewende. Worauf eilen wir zu und was muss noch getan?
Ja. Ich bin gedanklich nochmal bei den Gewerbeflächen, weil also ich finde das Thema Mittelstand und ich beantworte die Frage auch gleich. Der Mittelstand in Deutschland nimmt es ja mittlerweile als Chance wahr, die Energiewende für sich umzusetzen, weil die merken es ja auch, es ist ja unfassbar unbefriedigend, dass man im Grunde nur über den Energieeinkauf irgendwie an so einem Tropf dranhängt, dass die Preise hoch und runter gehen. Und ich würde jedem empfehlen, die Eigenversorgung zu erhöhen, sprich die Dachflächen zu nutzen für eigene PV-Erzeugung. Bei manchen Außenstandorten kann man sogar eigene Windkraftanlagen, die, was war das, unter 50 oder... Also wenn die Nabenhöhe nicht zu hoch ist, kann man tatsächlich auch so kleinere Windkraftanlagen bauen, sodass man im Grunde sich darüber teilweise versorgen kann, weil dann ist man zumindest für 10%, 20%, 30% der Energie durch und weiß für die nächsten Jahre, was da praktisch an Kosten entstehen. Und das Thema Energiemanagement ist natürlich wichtig. Es gibt im Prozess immer die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen was zu chinchen, ein bisschen was zu drehen. Man kann eigene Batteriespeicher aufbauen, sodass man am Ende sein Energie, also vielleicht die Menge nicht unbedingt reduziert, aber die Energiekosten reduzieren kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in den nächsten Jahren insgesamt in der Energiewende sehen. Wir merken es ja zunehmend, dass Der Ausbau hat stattgefunden, hat gut stattgefunden, soll in den nächsten Jahren weiter stattfinden. Auch die amtierende Bundesregierung hat ja die Ausbauziele gleich behalten, die die Ampelregierung sich überlegt hat. Und das sind große Ausbauziele, hat aber ehrlicherweise die Rahmenbedingungen ein bisschen verschlechtert, dass wahrscheinlich das nicht alles gebaut wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren viele Batteriespeicher sehen werden, die dazu beitragen werden, dass wir natürlich auch diese Lücken schließen, die aber auch dazu beitragen werden, Batteriespeicher kann immer so Tag-Nacht hin und her schieben, das kann er besonders gut, dass wir wahrscheinlich auch diese extremen negativen Stunden nicht mehr sehen werden, sondern das wird von den Batteriespeichern aufgesaugt und hoffentlich dann auch die extrem hohen Preise auch nicht mehr sehen, weil da werden die Batteriespeicher dann ausspeichern, mehr oder weniger. Und wir haben ja in Deutschland, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diesen Smart Meter Rollout ja für die nächsten Jahre vor uns. Ja,
das heißt, wäre noch ein eigenes Thema,
ja. Diese Ferraris-Zähler, diese schwarzen Dinger, wo sich das Ding so langsam dreht, die werden ersetzt durch Zähler mit einem Display drauf und mit einem Gateway da dran. Dieses Gateway sorgt dafür, dass die Zähler dann, dass die Zählerdaten automatisiert übertragen werden. Und da werden sich ganz neue Geschäftsmodelle auftun, dass man dann sagen wird, okay, jetzt habe ich zum Beispiel dieses Thema Batterie im Keller oder auch das Elektrofahrzeug in der Garage, das atmet dann auf einmal, interagiert mit dem Markt. Ich hatte letztens den CIO von Vattenfall, der selber in Schweden wohnt, im Podcast ist halt ein Deutscher, der hat ja gesagt, okay, ich fahre diesen Monat wieder umsonst Fahrzeug und habe damit Auto und habe damit noch 25 Euro verdient oder sowas. Das heißt, für die ist es normal, dass wenn man das Auto am Netz hat und damit Netzdienstleistung erbringt, dass man damit permanent Geld verdient und umsonst Auto fährt. Das ist eigentlich so das, wo wir uns auch hinbewegen dürfen, dass wir uns nicht mehr darüber ärgern, dass wir irgendwo da auf so einer öffentlichen Ladesäule da 80 Cent pro Kilowattstunde bezahlen und das total horrend teuer ist, sondern dass es so ist, dass man da en passant Geld damit verdient und auch noch nebenher damit Auto fahren kann. Das sind alle so Sachen, die, glaube ich, kommen werden, wenn wir es richtig machen. Es gibt auch ein paar Sachen, aber wir wollten die Aufmerksamkeit ja aufs Positive legen, die ich jetzt nicht erwähnen werde, wo es Herausforderungen gibt.
Da können wir eine zweite Folge draus machen.
Genau, ich habe Zuversicht, dass es großartig wird.
Okay, du hast Zuversicht, dass es großartig wird. Und der Kernsatz ist nach wie vor, Energiewende ist eine Menschenwende, denn es muss ein Umdenken stattfinden bei uns. Nicht nur die Technologie, sondern die Gewohnheiten dürfen sich gerne ändern. Viele Länder machen es uns vor und du hast uns einen Aufblick darauf gewährt, wie es sein kann. Dafür danke ich dir sehr, lieber Klaus. Tolles Gespräch, Dankeschön.
Danke, Udo, bis zum nächsten Mal.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.